Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Donnerstag, den 17. April 2025. Was heute wichtig ist: Das Taurus-Dilemma der SPD ist auch eine Chance. Geschrieben von T-Online-Hauptstadtbüro-Reporter Daniel Mützel. Unter Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Die Taurus-Debatte ist zurück. Herausgekramt aus den Annalen der Ampel-Irrfahrten hat sich Friedrich Merz, der wahrscheinlich nächste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Doch es geht um mehr als um einen Marschflugkörper. Wenn Merz öffentlich über einen Taurus-Einsatz auf der Krim sinniert, was weitreichende politische Folgen haben könnte, grenzt er sich nicht nur vom amtierenden Kanzler Olaf Scholz ab, sondern deutet eine neue Linie in der deutschen Ukraine-Politik an. Auch jenseits des Ukraine-Kriegs stellen sich grundlegende Fragen. Der aggressive Zungenschlag der Trump-Regierung gegen Europa zwingt die künftige Bundesregierung dazu, die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik neu zu vermessen. Ein Kanzler Merz muss im Grunde eine zweite Zeitenwende vollziehen, mit EU-Partnern an einer europäischen Sicherheitsarchitektur basteln, die die US-Abhängigkeit verringert und vor allem Deutschlands Verteidigungsfähigkeit herstellen. Damit das Mammutprojekt zweite Zeitenwende auch nur halbwegs gelingt, braucht Merz einen stabilen Koalitionspartner. Er braucht also eine in außen- und sicherheitspolitischen Fragen verlässliche und vor allem geeinte SPD. Aber ist sie das? Eine gewisse Skepsis ist angebracht. Nicht nur wirken die ersten SPD-Reaktionen zur Taurus-Debatte unsortiert, ja teils widersprüchlich, auch bei der Wehrpflicht vermisst man eine Entschlossenheit, die der Größe der Aufgabe angemessen ist. Immerhin stimmt das Tempo. Verteidigungsminister Pistorius will noch in diesem Jahr sein Wehrdienstmodell aus Ampelzeiten einführen. Ein im Grunde erweiterter Freiwilligendienst, der mithilfe eines Fragebogens junge Männer und Frauen zur Bundeswehr locken will. 5.000 freiwillige Wehrdienstleistende sollen so 2026 gewonnen werden, Tendenz in den nächsten Jahren steigend. Der Vorteil des Modells: Das Ziel ist so niedrig gehängt, dass es tatsächlich erreicht werden kann. Der Nachteil: Es steht in keinem Verhältnis zu den Zielvorgaben, die Pistorius selbst ausgegeben hat. Pistorius hatte schon damals, als er im Juni 2024 sein Modell der Öffentlichkeit vorstellte, mehr gewollt. Mehr Pflicht, mehr Rekruten. Pistorius gab damals limitierende Faktoren, Kasernen, Ausbilder, als Gründe an, warum man sich mit der bescheidenen Zielmarke von 5.000 begnügte. Aber die entscheidenden, limitierenden Faktoren hießen Olaf Scholz, Grüne und FDP und Pistorius' eigene Partei, die SPD. Diese hatten den ambitionierten Verteidigungsminister mit seinen forschen Ideen erfolgreich entschärft. Statt einer Wehrpflicht gab es ein Wehrpflichtchen. Doch Scholz ist bald Geschichte, auch die Ampelpartner quälen ihn nicht mehr. Warum also wagt Pistorius nicht einen größeren Wurf, vor allem jetzt, da er mit der Union einen Partner in Crime hätte, der offen für eine Wehrpflicht eintritt? Die naheliegende Antwort: Eine staatliche Zwangsrekrutierung zum Dienst an der Waffe hätte die SPD wohl nicht mitgemacht. Ein ungeliebtes Bündnis mit einer Wehrpflicht on top hätte der SPD vermutlich eine No-GroKo-Kampagne eingebrockt. Taktisch haben Pistorius und die SPD-Spitze also wohl richtig agiert. Doch es ginge auch anders. Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hat im September 2022 eine beachtliche Rede gehalten. Darin legte er die Grundzüge einer neuen sozialdemokratischen Außen- und Sicherheitspolitik dar. Klingbeil räumte damals Fehler der SPD im Umgang mit Osteuropa ein, nannte militärische Gewalt ein legitimes Mittel der Friedenspolitik und erklärte, Deutschland müsse den Anspruch einer Führungsmacht haben. Die Rede ist fast 3 Jahre her. In der Zwischenzeit hat die Kanzlerpartei SPD in Deutschland zum zweitgrößten Ukraine-Unterstützer aufgebaut und ihre verfehlte Russland-Politik der Vergangenheit abgestreift. Und doch, von der neuen Außen- und Sicherheitspolitik, wie Klingbeil sie sich 2022 vorstellte, ist sie noch ein ganzes Stück entfernt. Zu oft agierte die SPD in den Debatten der vergangenen Jahre als Bremserin, handelte zögerlich, kommunizierte unverständlich, wirkte innerlich zerrissen. Der Friedensflügel um Ex-Fraktionschef Rolf Mützenich dominierte geschickt die öffentliche Debatte. Die Pragmatiker traten, bis auf wenige Ausnahmen, eher leise auf. Auch Klingbeil ließ so manche Debatte laufen. Er sprach kein Machtwort, zumindest nicht nach außen hin. Der Parteichef hielt sich zurück, blieb loyal zum Kanzler und versuchte, die unterschiedlichen Strömungen der SPD zusammenzubinden. Die Folge: Die Debatten liefen oft ohne ihn, teils gegen seine Linie. Machtpolitisch hat sich das ausgezahlt. Im Gegensatz zu Pistorius hat der Pragmatiker Klingbeil stets in die Partei gewirkt, den linken Flügel in seine Überlegungen eingebunden, auf Dialog statt Basta gesetzt. Parteiintern wird ihm das hoch angerechnet, was Klingbeils aktuelle Position in der SPD erklärt. Aber zusammenbinden reicht nicht mehr. Die SPD ist heute eine andere und muss sich in einer schwierigen Koalition mit der Union behaupten. Klingbeil steht jetzt in der Verantwortung zu führen. Das heißt auch, Debatten aktiv anzustoßen, sie voranzutreiben und, ja, zu steuern. Das wird kein einfacher Prozess werden, aber Probleme sind nur dornige Chancen, lautet, glaube ich, ein altes Sprichwort. Jedenfalls für den neuen starken Mann der SPD und möglichen neuen Vizekanzler Lars Klingbeil bietet sich eine nie dagewesene Gelegenheit, seine außenpolitischen Vorstellungen in der SPD zu verankern. Nutzt er sie? Was heute wichtig ist. CDU-Chef Friedrich Merz will die Zustimmung seiner Partei zum schwarz-roten Koalitionsvertrag auf einem kleinen Parteitag erwirken. Die Hauptstadtrebellen der Berliner CDU wichen jedoch von der Linie der Parteiführung ab und starteten eine Online-Umfrage unter ihren Mitgliedern. Seit vergangenem Donnerstag können die 12.500 Mitglieder des Berliner Landesverbands per E-Mail abstimmen. Wer nicht per E-Mail erreichbar war, wurde angeschrieben. An diesem Donnerstag, 16 Uhr, endet die Frist. Osterzeit ist Demozeit, zumindest in Teilen der Friedensbewegung. Die diesjährigen Ostermärsche sollen laut Netzwerk Friedenskooperative in über 120 Städten starten. Der Haupttag der Ostermärsche ist traditionell Karsamstag. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Immer um kurz nach 6 am Morgen zum Start in den Tag. Auch am Wochenende mit einer tiefgründigen Diskussion. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.